Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Founderflow Podcast. Heute mit dabei Sven Christkeitz, Co-Founder von Max Talent, beziehungsweise ursprünglicher Max Academy. Ihr habt ja Max Talent dann danach ins Leben gerufen. Und eure Mission ist ja so ein bisschen dieser MINT-Fachkräftemangel. Sven, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und vielleicht erzählst du direkt nochmal ein bisschen was zum Hintergrund Max Academy, Max Talent und was das alles mit Impact von Startups zu tun hat.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung, Jonas. Freut mich total, hier zu sein. Ich finde es total cool, was du hier ins Leben gerufen hast und freue mich total, dass ich jetzt Teil dessen sein kann. Ja, vielleicht kurz einfach so ein bisschen zu mir, weil ich glaube, aus meiner Story wird sich so ein bisschen ergeben, was diese ganze Max Academy, Max Talent, Tohuwabohu, sag ich mal fast, auf sich hat. Also ich habe tatsächlich früher eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich war früher Tänzer und Schauspieler, so ein bisschen.
Tänzer und Schauspieler?
Ich komme aus der kreativen Ecke, kann man so sagen. Das war das, was mich während dem Abi, habe ich eine Tanzausbildung gemacht, hat mich mega interessiert, hat mich total begeistert, fand ich cool, mich so ein bisschen kreativ auszuleben, und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass ich mehr mit dem Kopf machen möchte. Mir wurde gesagt, ich sei talentiert, aber das ist eine andere Geschichte. Mir hat es einfach nicht gereicht. Also ich wollte gerne mehr mit dem Kopf machen und Dinge bewegen, Dinge umsetzen. Ich habe schon sehr viel auch politisch früher mich interessiert und habe dann basically eine 180-Grad-Drehung gemacht und Physik studiert.
Das war aber dann ein dicker Umschwung, oder? Dann sitzt man da einmal und dann sind auf einmal nicht mehr so viel Kreativität im Raum, oder?
Exakt. Also das war so ziemlich das Unkreativste, was ich mir aussuchen könnte, vielleicht fast.
Aber warum hast du die Entscheidung getroffen? Also war das einfach spontan, oder?
Nein, ich habe früher schon viel Physik gemacht und tatsächlich auch viel von meiner Familie, wo wir auch einen Elektrotechniker haben. Mein Vater hat auch mal Physik studiert, und daher kommt ein generelles Interesse, sag ich mal, für die ganze
Da lag die Entscheidung ein bisschen näher zu sagen, komm, Physik.
Genau. Ja, okay. Und natürlich war ich auch in der Schule schon gut in Physik. Von daher hat sich das dann irgendwie gefügt. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich möchte einfach mehr wissen, wie die Welt funktioniert. Ja, also wie funktioniert Technik? Was mache ich mit einem Handy? Ja, warum funktioniert das alles, was wir hier machen jeden Tag? Und was sind da noch für Möglichkeiten? Und da war natürlich die Physik ganz nah.
Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall.
Genau. Und dann habe ich im Studium gemerkt, dass so ein Physikstudium halt schon auch echt eine Nummer ist. Also das macht man nicht mal eben so.
Ich habe es auch nur gehört, aber das, was ich gehört habe, hat mich auf jeden Fall so weit abgeschreckt, dass ich nicht Physik studiert habe, sagen wir es mal so.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es eine gute Idee war, aber ich sag mal so, man kennt so den klassischen Satz, ja, von Professoren, die so in der ersten Vorlesung sagen, ja, hier, ne, guck mal rechts, guck mal links, die beiden sind nächstes Semester nicht mehr da. Leider stimmt das. Ja, ist leider so. Roundabout 50% der MINT-Studierenden, ja, wenn man es mal so zusammenfasst mit den Ingenieurswissenschaften und so, ist das so, dass roundabout 50% das Studium abbrechen.
Ja, und das zu sehen war natürlich dann auch krass, oder?
Genau, richtig. Also den Spruch, den ich in der ersten Vorlesung gekriegt habe, war tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar hat der Professor gesagt, ja, liebe Studierenden, das Studium der Physik ist ein Studium der Frustrationstoleranz. Damit startet man sehr gerne ins erste Semester. Und tatsächlich hat er auch damit recht behalten, weil einfach das Studium so man sehr oft scheitert. Also du fällst durch sehr viele Klausuren durch, bis du es irgendwann schaffst, und du musst dich sehr tief reinknien, um irgendwie da durchzukommen. Und ja, wer am Ball bleibt, der schafft es dann auch irgendwann, ne? Sag ich mal so. Und da braucht man einfach einen langen Atem. Genau. Und diese ganzen Erlebnisse habe ich dann auch direkt versucht, irgendwie in die Hand zu nehmen. Ich bin sofort in die Fachschaft eingetreten, seit dem ersten Semester sozusagen, und habe versucht, mich für eine bessere Hochschuldidaktik und Hochschullehre einzusetzen und zu versuchen, das Studium auch so ein bisschen digitaler zu machen.
Digitaler zu machen, also selber zu machen dann in dem Moment, oder was?
Das Lernen und das Lehren vielleicht auch ein bisschen digitaler und damit interaktiver zu machen. Ja, das heißt, weil du hast dann, musst dir vorstellen, in diesen klassischen Mathe-Vorlesungen, ja, höhere Mathematik, die alle Naturwissenschaftlerinnen machen müssen, da sitzt du dann zu Hunderten, ja, oder zum Teil auch 1000 Leute pro auf einen Professor. Ja, wenn es eine große Hömer 1 zum Beispiel, ja, da sitzen wirklich 1000 Leute in einer Vorlesung. Und in den Übungen, die dann danach stattfinden, sind es auch irgendwie 20, 30 oder so. Ja, und da ist nicht viel mit Interaktion. Ja, und das fand ich sehr schade, weil so will man eigentlich nicht lernen. Ne? Hm. Und das führt im Ende auch dazu, dass die Leute durchfallen und nicht das Ganze schaffen.
Ja, und dann halt so 50% einfach, also die Hälfte, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja, und das ist ja auch schon ein Thema dann und dann wahrscheinlich auch, ich meine, wenn man sich das mal anschaut und das ist ja auch der Bereich, wo ihr reingeht, ne, MINT-Fachkräftemangel ist richtig. Ja jetzt ein so ein Riesenstichwort, das richtig, ergibt genau. sich ja zwangsläufig daraus, richtig?
Genau, das hätte ich jetzt noch dazu gesagt, weil das war dann der letzte Tropfen auf den heißen Stein bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, hey, wir laufen hier gerade gesellschaftlich in die größte Katastrophe-Krise rein, die wir bisher hatten und was für Leute braucht man, um diese Krise zu bewältigen? Das sind genau diese MINT-Leute. Ja? Und wie kann es sein, dass wir 50% von dem Potenzial, was wir da haben, auf der Strecke verlieren? Das kann irgendwie nicht sein. Ja. Vor allem, also wir haben aktuell, nur mal ein Beispiel zu bringen, wir haben die technischen Lösungen, ja, um das Problem hier in den Griff zu bekommen, ja, um es mal ganz platt zu sagen. Aber es fehlt basically an Technikerinnen, an Elektrotechnikerinnen, an den Leuten, um Beispiel so Solarpanels aufs Dach zu schrauben, ja, ja, um die Wärmepumpen zu installieren. Die Technikerinnen fehlen. Ja, so. Und das heißt, die technischen Lösungen sind schon da, es fehlen nur die Leute, um es wirklich auf die Straße und die flächendeckend zu integrieren. Genau, und damit hat das dann eigentlich alles auch begonnen, dass wir gesagt haben, okay, so kann es irgendwie nicht bleiben, wir müssen es ändern und dafür sorgen, dass mehr Leute da reinkommen. Haben erst den Weg durch die Uni versucht, ja. Also mit der Fachschaft habe ich sehr viele Konzepte entwickelt, war auf didaktischen Konferenzen, habe sehr viel versucht, ist aber ein steiniger Weg und dann habe ich mit Freunden zusammen mich zusammengetan, eigentlich Freunde, die ich noch aus der Schule kannte, okay. Luis zum Beispiel, der hat nämlich Maschinenbau in Aachen studiert und wir haben uns dann wieder getroffen und gemerkt, der hatte genau das gleiche Problem.
Also ja, er genau kannte das Dilemma schon.
Richtig, ja. Und dann haben wir noch den Elias eingepackt, der tatsächlich der Sohn von unserer Physiklehrerin war und aus der Schule und der ist Full-Stack-Entwickler dann schon gewesen zu dem Zeitpunkt und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns das auch einfach mal selbst in die Hand nehmen.
Und dann habt ihr gesagt, den MINT-Fachkräftemangel besiegen, wenn ich das richtig gelesen habe, was ja schon ein Riesenthema ist, ja. Also ich meine, das ist ja mal eben nicht so gemacht. Ich weiß, dass das natürlich auch irgendwo plakativ dahingeschrieben wird, aber das ist ja trotzdem eine grundsätzlich wichtige These und ein grundsätzlich sehr, sehr wichtiges, relevantes Thema, was es ja in vielen Bereichen gibt. Auch wenn es jetzt der MINT-Bereich ist in dem Fall, diesen Impact, diesen Einfluss, den Startups dann im Endeffekt haben können und den ihr auch habt, ist ja am Ende des Tages wirklich das, wie unsere Gesellschaft, würde ich sagen, strukturiert funktioniert, wenn man sich das mal anschaut, wenn solche Themen halt einfach aufkommen. Und ihr habt euch das zur Brust genommen. Ihr habt gesagt, okay, wir wollen dagegen agieren, wir wollen etwas dafür tun, dass sich das verändert. Und das macht ihr heute. Und zwar mit Max Talent, mit Max Academy und ich glaube, es gab sogar noch was Drittes, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Das stimmt. Wir haben die Firma, die eigentliche Firma, die wir gegründet haben, heißt Max Universe. Und Max Academy ist unsere Lernplattform, wo wir MINT-Leuten, MINT-Studierenden, MINT-Talenten, alle, die Bock haben, Mathe, Technik, Physik zu lernen, können das bei uns kostenfrei tun. Das ist die Max Academy. Und das Ganze verbinden wir dann mit dem Thema Joborientierung, weil viele auch nicht wissen, wo wollen sie danach hin. Ja? Und das ist die Max Talent. Das heißt, wir haben einfach zwei Marken, kann man so sagen, etabliert, okay. Zwei Plattformen, die miteinander verwachsen sind. Und die Firma dahinter haben wir einfach Max Universe genannt, weil wir schon viele Ideen noch im Kopf haben und das nicht dabei bleiben soll. Und dann dachten wir uns, wir wollen ein Universe erschaffen für den Impact und für den MINT-Bereich.
Was ja dann am Ende des Tages auch nachhaltig dann weitergebaut werden soll. Und ihr wollt ja am Ende des Tages, und das höre ich ja auch so ein bisschen raus, hey, da ist noch was geplant, wir haben noch weitere Ideen, wir wollen noch weiteres damit reinsetzen. Wirklich ein komplettes Business am Ende des Tages ja aufbaut, was ja irgendwo auf Beinen stehen muss, was ja funktionieren muss, was ja auch langfristig laufen muss. Aus deiner persönlichen Wahrnehmung und vielleicht auch Erfahrung, was würdest du sagen, auf was man dabei zu achten hat, wenn man sowas aufbaut und strukturiert, dass es auch wirklich ja, langfristig wert und nicht einfach nur aufkommt und dann mehr oder weniger verpufft?
Ja, das ist genau die Frage, ne? Also, weil also wenn man den Lehrbüchern im Startup-Business glaubt, dann geht es halt darum, den Businessplan aufzustellen und am Ende ordentlich Revenue zu machen und eine Hockeystick-Kurve hinzulegen. Ja? So, das ist das, was da drin steht.
Und, im Idealfall.
Im Idealfall, ja klar. Aber das ist so dieser Unicorn-Traum, ja. Der irgendwo immer auch präsent ist, der natürlich auch bei uns irgendwo existiert. Aber man merkt es auch aktuell und wo auch wir eher herkommen, ist halt aus dem Value-getriebenen Ansatz. Ja, auch jetzt gerade Unicorn ist irgendwie ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ja, aktuell ist ja auch der Begriff der Kamele.
So ein wollte bisschen, ich gerade reinwerfen. Ja, das hat man ja in der letzten Folge tatsächlich dieses
Thema. Cool. Kamele, ja. Sehr cool, ja. Genau, finde ich total spannend, dass das jetzt so ein bisschen der Tonus ist in der Szene, dass Kamele einfach viel widerstandsfähiger und viel langfristiger denken. Ja? Und nicht nur einmal ausrasten und dann verkaufen und fertig, sondern die Frage ist, wie kann man aus diesem Hockeystick eigentlich einen Kreislauf machen? Ja, das heißt, dass dieser Hockeystick wieder zurückkommt und wieder vielleicht sogar reinvestiert wird, sodass man einfach das Ganze nachhaltig denkt oder als Gesamtkonstruktion. Das heißt, worum geht's? Ich habe es gerade kurz gesagt, ich finde, der Punkt ist beim Gründen Value. Also, weil wer Mehrwert schafft, ja, mit Value meine ich nicht monetären Wert, sondern Mehrwert. Ja, also, das kann auch was anderes sein. Ja, das kann einfach sein, du hilfst Menschen in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und meine Überzeugung ist, wenn du richtigen Mehrwert kreierst oder genug Mehrwert hast, dann wirst du genug Leute anziehen und auch genug Value schaffen und dann wirst du irgendwann auch Umsatz machen. Du wirst rentabel sein. Ja? Also wenn du Menschen hilfst, dann kommen die Leute auch zu dir und sagen, hey, kann ich dir nicht Geld dafür geben? Ja? Sorry, das ist total cool, was du hier machst. Ja. Tatsächlich haben wir das auch ausprobiert im letzten Jahr. Wir haben nämlich Sales gemacht bei Unternehmen, weil wir unsere Plattform darüber monetarisieren. Es gibt kostenfreie Bildung und hintenrum machen wir Jobvermittlung für Unternehmen. Ja, das heißt, wir bieten den Talenten Jobs an und den Unternehmen den Zugang sozusagen zu dieser Zielgruppe. Und wir haben Sales gemacht letztes Jahr, indem wir unsere Plattform verschenkt haben. Ja, wir haben die Unternehmen angerufen und gesagt, hey, wollt ihr nicht kostenfrei auf unsere Plattform kommen? Wir haben hier eine Community, mittlerweile von 130.000 Studierenden jedes Semester. Ja, wollt ihr nicht mehr auf die Wert, Plattform kommen? Wert, wir wollen den Studierenden spannende Arbeitgeber vorstellen und deswegen rufe ich dich jetzt an, weil ich habe das Gefühl, du passt dazu. Die Unternehmen waren begeistert, haben gesagt, klar, natürlich wollen wir da mitmachen. Es gab überhaupt gar keine Frage und sind auf unsere Plattform gekommen und ja, roundabout 10% der Unternehmen haben danach gefragt, so hey, das ist ja mega cool, was ihr macht, kann man auch was kaufen bei euch? Und dann haben wir gesagt, so ja klar, natürlich, irgendwie müssen wir die Plattform ja auch finanzieren, finde ich mega cool, dass du fragst. Wir können dir auch noch weiterhelfen, lass uns doch mal Jobvermittlung machen, und schon bist du drin im Sales. Ja.
Einfach dieser Mehrwert, ne? Dass du dann wirklich darüber kommst und sagst, hey, schau mal, das hier stiftet im Endeffekt folgenden Mehrwert, aber nicht nur für eine Seite des Ganzen, sondern im Endeffekt ja für zwei Seiten, wenn nicht sogar für drei Seiten, weil ihr seid ja auch noch mit involviert in dem Ganzen und das ist ja einfach nur geil, also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Sowas zu schaffen ist natürlich schwierig und wir haben uns jetzt, oder ihr habt euch jetzt ganz speziell dieses Thema MINT angeschaut, MINT-Fachkräfte, Mangel, was ja irgendwo besteht. Aber es gibt ja noch viel mehr Probleme da draußen. Viel mehr soziale Felder vielleicht auch oder auch gesellschaftliche Felder, wo irgendwie Sachen ja vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten, laufen könnten, laufen müssten. Was sind so aus deiner Sicht Sachen, die du, wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, hey, ich habe vielleicht ein Feld, unabhängig davon, was es ist, und möchte dort einen Mehrwert schaffen, den ich am Ende zu einer Win-Win-Win-Situation kombiniert bekomme. Was sind so aus deiner Sicht Tipps, die du rausgeben könntest, auf was man sich vielleicht konzentrieren kann oder wo man ansetzen kann?
Also erstmal Schritt 1 ist natürlich, informier dich. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Einfach erstmal Research machen, mit Leuten sprechen, die was in eine bestimmte Richtung machen, die was in der Branche machen, die dich gerade interessiert. Aber auch mit Startup-Coaches sprechen. Ja, also zum Beispiel bin ich auch im NRW-Verband hier in NRW tätig als EdTech-Ansprechpartner sozusagen. Und das ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, wo man einfach mal vorbeigehen kann, sich melden kann, so hey, ich habe hier folgende Ideen, wo kann ich Hilfe kriegen, was würdet ihr sagen, ist das sinnvoll, mal Feedback einholen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Adresse, die ich nur empfehlen kann, sich einfach mal zu melden, einfach mal ansprechen, ne? Also rausgehen.
Ja. So. Ja. Ja, ja. Also generell einfach mal zu schauen, was man noch tun kann, Events etc. Klar, das auf jeden Fall. Genau. Und dann im Endeffekt, also was sonst noch? Was fällt dir sonst noch?
Ja, was wäre der erste Schritt, ne? Wenn man wirklich in die Umsetzung kommt, darf natürlich dann, muss relativ schnell auch kommen. Also ich denke auch, weil Feedback bekommt man sehr, sehr viel und in alle Richtungen. Am Ende kommt es drauf an, was funktioniert und was kannst du auch machen. Ne? Also deswegen würde ich sagen, wichtig ist es immer, kleine Mehrwerte generieren. Also schauen, okay, wer ist meine Zielgruppe oder was ist das, was ich machen will? Ne? Muss ja auch am Anfang noch nicht mal gegen Geld sein, ne? Sondern dass man erstmal sagt, okay, wo kann ich Mehrwert kreieren und dann erstmal den kleinsten Mehrwert kreieren, den man überhaupt machen kann mit dieser Idee oder mit dieser Richtung. Und schauen, ob es Leute begeistert. Als Beispiel, wie haben wir das gemacht? Wir sind in der Uni gewesen und haben gesagt, okay, irgendwie fehlt es an Übungsmaterialien, ja, für Elektrotechnik und höhere Mathematik. Dann haben wir gesagt, okay, ja, dann lass uns die doch mal besorgen und einfach mal online stellen. Was haben wir gemacht? Einfach irgendwie eine total billige Webseite gebaut, ja, einfach Fotos hochgeladen von Lernmaterialien, ja, von diesen speziellen Lernmaterialien, die man jetzt noch nicht auf anderen Plattformen gefunden hat, und sind in die eine Vorlesung in Köln gegangen, die höhere Mathematikvorlesung, und haben das den Leuten da erzählt. Ja, und haben den Leuten einfach den Link gegeben, sagt so, hey, wir haben hier ein paar Sachen gesammelt, schaut es euch an. Und eine Woche später hatten wir einfach 50% von dieser Vorlesung bei uns auf der Webseite, die mit uns gelernt haben. Ja, so. Und daran merkst du halt einfach so, okay, cool, da ist Value. Ja, also wir sind nicht hingegangen, haben gesagt, so, hey, lass uns Kurse bauen und dann können wir die für 10 Euro pro Monat verkaufen. Und ja, also kannst du auch machen, ist auch cool. Ja. Oder irgendwie, ne, ist dann halt eine andere Story irgendwie. Ich würde immer sagen, fang einfach mit dem Value an und wo die Leute sind, was ich eben schon gesagt habe, wenn du den Value kreierst, dann kommen die Leute zu dir und dann wirst du auch einen Weg finden, das zu monetarisieren.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben uns ja auf dem Hub-Battle kennengelernt, NRW Hub-Battle das ist ja auch so ein Thema, ne? So, wenn man sich das mal anschaut, generell, so wer es wurden ja auch Punkte vergeben und so weiter, alle Startups durchweg, super interessant, Geschäftsmodelle super ausgereift, aber sind soweit plausibel gewesen, hat alles Sinn gemacht, aber am Ende sind die Punkte ja dahin gegangen, wo, oder zumindest hatte ich das Gefühl, wo halt wirklich so ein richtig greifbarer Mehrwert für mich, also für das Individuum in dem Moment, was die Punkte gerade vergeben hat, so ein Stück weit aber auch entstanden ist und was man halt wirklich auch greifen konnte. Absolut. Und das ist so ein bisschen dieses Menschen bewegen, ja, also Menschen irgendwo in eine Richtung bewegen und ihr macht das ja am Ende des Tages auch, also auf so einer Ebene mit Fachkräfte müssen da sein, um eben das Ganze voranzubringen, um dafür zu sorgen, dass es funktioniert, dass Probleme gelöst werden und bewegt dadurch ja nicht nur die Menschen an sich, die diese Tätigkeiten am Ende ausüben, sondern auch die Unternehmen, die diese Menschen beschäftigen, aber auch die Menschen, die in diesen Unternehmen am Ende ja arbeiten und davon profitieren, dass es weiterläuft. Also diese Kette kannst du ja richtig weit spinnen. Und keine Ahnung, also ich finde das einfach spannend.
Mega wichtiger Punkt, vielleicht ganz kurz. Mich hat es total gefreut beim NRW Hub Battle, ich habe das Gleiche gemerkt, ja, weil die Punkte gingen dahin, wo man gemerkt hat, hey, da steckt wirklich eine Story hinter, da steckt ein Impact hinter, da steckt irgendwie Mehrwert hinter für die Gesellschaft. Ja, und nicht nur, okay, es ist ein cooles Businessmodell. Klar, gibt es viele. Ist ja auch vollkommen okay, kann man ja auch machen. Aber noch cooler ist es, wenn du es schaffst, diesen Kreislauf irgendwie in Gang zu kriegen, ne? Und zu sagen, hey, ich verdiene nicht nur Geld, sondern rette Leben dabei, ja, oder was weiß ich was, ja, sorge irgendwie für einen Impact. Und das hat mich mega gefreut, beim NRW Hub-Battle erst A zu sehen, dass es viel, viel, viel mehr Startups waren, die das nach vorne getragen haben, die das auch wirklich glaubhaft rübergebracht haben, dass sie diesen Impact haben, und zu sehen, dass diese Punkte auch dahin gehen und dass die auch noch erfolgreich waren. Das hat mich mega, mega gefreut. Und ich glaube, das ist auch ein Umschwung, den wir jetzt halt gerade sehr viel erleben. Ja, es ist einfach, die Zeiten sind vorbei, dass man sich, dass man die Augen drücken kann, zudrücken kann vor der Klimakrise oder so, ne? Also nur als Beispiel, also wir laufen halt einfach da rein, dass wenn wir, was viele zum Beispiel bei der Klimakrise einfach missachten, ist ja gut, ja, 2 Grad Erwärmung, so, ne? Ja. Was schon richtig schlimm wäre. Was bedeutet das denn? Das ist globale Erwärmung. Das heißt, an Land bei uns kann es bis zu 8 oder 10 Grad heißer werden, permanent. Und was das bedeutet, ist irgendwie klar. Ne?
Ja.
Und da kann man die Augen nicht mehr vor verschließen. Und deswegen glaube ich auch, dass da wird es einfach hingehen, dass man Businessmodelle baut, dass man Startups baut, die Menschen bewegt. Und das ist extrem wichtig. So.
Die Perspektive, die ich halt bei sowas auch immer habe, ist so ein Stück weit die Frage halt, wie groß kann man das Ganze machen? Weil wenn du dir überlegst, du konzentrierst dich auf den Impact, schön und gut, ist auf jeden Fall auch wichtig und wird auch dazu führen, dass das Ganze ins Rollen kommt. Aber was machst du, wenn du es jetzt halt vergrößern möchtest? So, ihr seid jetzt auch dabei, du hast gerade eben gesagt, ihr habt noch weitere Ideen, die euch im Kopf rumschwirren, was man noch so machen kann, wie man das erweitern kann. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass ihr eine Investorenrunde jetzt gerade hinter euch habt, eine Finanzierungsrunde gerade hinter euch habt. Habe ich das richtig gelesen oder ist das schon ein paar Tage her?
Nee, genau. Wir haben ein paar Angels mit an Bord jetzt, die uns unterstützen. Und das freut uns natürlich mega, dass auch Investoren an uns glauben. Und finde ich einen mega interessanten Punkt, den du da ansprichst, weil Impact ist ja immer schön und gut. Ne? Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, ja gut, kann ich überleben? Verdiene ich genug Geld? Kann ich meine Miete bezahlen und meine Mitarbeiter oder nicht? Und da kommst du halt sehr schnell in die Frage, okay, ist es nicht doch das Geld oder der Revenue am Ende, der wirklich zählt? Und da ist ein bisschen die Frage, okay, wie kann man das Startup oder das Businessmodell direkt so designen, dass es beides in Einklang funktioniert? Weil das ist auch eine Krux, die wir halt haben. Ja? Sobald du Investoren mit reinholst, hast du halt einfach den Anspruch, dass der Wert deines Unternehmens steigen muss. Und der Wert ist halt einfach erstmal natürlich an den Umsatz geknüpft. So, das ist einfach so. Der Investor will sein Geld irgendwann zurückhaben. Und zwar am liebsten verzehnfacht. Das ist halt das Game. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie kann ich in dem Spiel jetzt den Impact nicht verlieren? Und ist eine mega schwierige Frage. Ja? Und,
wo ja dann auch viele mit strugglen. Ne? Also Leute, also klar. Unternehmen, die irgendwie mit so einer, ich weiß nicht, ob die, hast du Nukao mitverfolgt, die damals gegründet mit den Schokoriegeln? Die, also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin in dem Ganzen, aber prinzipiell sind die halt voll auf diesen Impact hingegangen, ja, also Schokolade, Bio, alles und so weiter. Das war aber brutal teuer. Und das Ganze halt am Laufen zu halten über die Zeit und dann kam ja noch die Thematik mit verschiedenen Krisen etc., Inflation und alles, Lebensmittelpreise stiegen wieder an. Und die sind jetzt halt auch ein bisschen im Umschwung und ich habe das so ein bisschen am Rande mitverfolgt, auch auf jeden Fall dabei, gerade zu überlegen, okay, wie kann man jetzt diesen Impact bewahren, ja, fürs Klima, für die Menschen etc., aber trotzdem dieses ganze Business nicht verlieren, die Mitarbeiter nicht verlieren, das am Laufen halten. Und das ist, glaube ich, dann immer so ein Hot oder Top, so nach dem Motto. Also man hat so die zwei Wagenhälften, die sich dann irgendwie versuchen müssen auszuwiegen, oder?
Ich bleib dabei, wenn du den Value kreierst, ja, für die Leute, dann wirst du den Mehrwert kreierst, dann wirst du auch den Value deines Unternehmens steigern. Das ist einfach so. Und dadurch auch den Exit-Wert irgendwie für Investoren oder den Wert für Investoren am Ende. Die Frage ist nur, wie kann man das institutionalisieren? Also wie kann man das in die KPIs zum Beispiel mit reinbringen? Weil die Main KPI aktuell ist natürlich Revenue, so Revenue und Gewinn. Ja? Aber wie kann man das koppeln an den Impact? Ja? Also wie kann man sagen, okay, weil Revenue ist ja kein Selbstzweck am Ende des Tages.
Ja,
also,
das stimmt.
Sondern ich will das Geld machen, um damit wieder was umzusetzen. Also um wieder was Neues zu machen, das zu investieren in mein Unternehmen. Ja? Also da hat man schon diesen Kreislaufgedanken, nur irgendwie misst man nur diese eine Zahl, ja? Die dann so gehen soll. Das heißt, ich frage mich immer, okay, eigentlich müsste man über diesen Revenue-KPI noch eine KPI stellen, oder das irgendwie miteinander koppeln, ja, die den Impact deines Startups oder deines Business mit abbildet. Und als Beispiel, ja, ich weiß nicht, Nukao ist eine Sache, aber zum Beispiel die Share-Produkte, diese Share-Riegel und die haben das eigentlich ganz smart gemacht. Die haben halt gesagt, ja gut, also jeder Umsatz geht zu einem bestimmten Prozent in Nahrung für Leute, die keine Nahrung haben. Ja, also einfach, da wird einfach ein bestimmter Prozentsatz immer abgegeben an bestimmte Projekte, weil die sagen, okay, es braucht halt nur ein paar Cent, um eine Mahlzeit zu kreieren auf der anderen Seite der Welt. So, und das finde ich einen smarten Ansatz. Ja? Also, dass man sagt, okay, ja, wir wollen den Hockeystick, aber dieser Hockeystick bedeutet automatisch, dass dein Impact in dem gleichen Rhythmus steigt. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Mechanismus, wo man sagt, okay, damit habe ich keine Konflikte am Ende des Tages. Mhm. Ne? Ja. Mit Impact oder nicht Impact oder doch Revenue. Alternative ist natürlich, dass man Produkte hat, die in sich einen Impact haben. Ne? Da finde ich eigentlich ein sehr spannendes Beispiel hier diese das Unternehmen, fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber die Rauchmelder für den Wald gebaut haben.
Rauchmelder für den Wald?
Ja, Waldrauchmelder. Ja, mega cooles Produkt, kannst du einfach so verkaufen. Führt dazu, dass du innerhalb von Minuten einen Waldbrand erkennen und löschen kannst. Ja, mega, mega nice. Ja.
Auf jeden Fall.
Also muss man einfach sagen, es ist durch und durch ein gutes Produkt. Ja, du kannst es einfach so verkaufen, es hat direkten Impact, du kannst es skalieren wie sonst was, weil es gibt so viele Wälder und jede kleine Kommune braucht dieses Ding.
Ja, voll.
Und jedes Land, von daher, das ist so ein bisschen die Alternative.
Nee, auf jeden Fall, also voll, also kannte ich bis gerade noch nicht, finde ich aber verdammt spannend, muss ich mir gleich beim Nachhinein nochmal anschauen.
Ich glaube Dry irgendwas heißen die.
Das könnte Sinn machen, ja. Ich guck mal gleich. Dry Forest.
Vielleicht.
Nee, aber das ist schon geil. Was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist, dass man auch ein Stück weit diesen Value oder diesen Mehrwert im Endeffekt ja auch, dass man den ein bisschen für sich selber auch definieren muss. Im Kontext zu der Unternehmung oder dem, was man halt macht. Weil nicht alles ist vereinbar miteinander, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt sagst, du willst die Welt retten, ist das eine super Sache, aber das wird nicht dein Unternehmen finanzieren. Wenn du aber irgendwas an den Umsatz beispielsweise dran koppelst und dadurch im Endeffekt einen Kostenpunkt aufbaust, der aber jemand anderem oder mehreren anderen zugutekommt, ist das ja auch eine Form des Mehrwerts. Und das sind halt verschiedene Arten und Weisen. Und ich glaube, da ist es halt sehr stark davon abhängig, was man selber als Gründer oder als Gründerin empfindet, was man irgendwo als Mehrwert stiftet. Aber ich glaube, dieser Moment, wo jemand zu dir kommt und sagt, ey, du hast mir gerade wirklich geholfen oder du hast irgendetwas getan für mich mit dem, was du tust, ist das ja auch die Form von Mehrwert, die man dann halt am Ende des Tages ja auch haben möchte. Ja, dieses direkte Feedback am Ende des Tages, wo es ja dann ein Stück weit auch drum geht. Wenn du an die Zeit jetzt zurückdenkst, ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, das Ganze aufzubauen. Wann war der Moment, wo du von okay, wir schaffen einen Mehrwert, das sehen wir, das Feedback kriegen wir zu, okay, wir müssen das Ganze jetzt aber auch so kreieren, so aufbauen, dass wir es auch langfristig skalieren können.
Ja, also das war ehrlich gesagt schon auch relativ schnell, merkt man das. Also, okay. Weil natürlich die Finanzierungsfrage ist sofort da.
War für euch sofort da. Es ist ja nicht bei jedem so. Manche sagen ja auch, bootstrappen wir erstmal ein bisschen und schauen dann erstmal extern. Oder wie meinst du?
Achso, ja, klar. Ja, nee, klar. Das kann man schon überlegen. Ne? Schaffen wir es irgendwie, das so aus unserer eigenen Tasche aufzubauen oder komplett organisch? Das ist klar, aber die Frage ist ja sofort da, ne? Wie kann ich das finanzieren? Wie kann ich selber überhaupt leben? Nachdem wir halt diesen ersten Test gemacht haben an den Unis, haben wir gemerkt, okay, das ist ein Ding. Ja? Und dann haben wir halt angefangen, das nochmal neu zu machen, auf einer besseren Basis, ja. So einfach ein System zu bauen, eine Website, eine Web-App, die das Ganze überhaupt leisten kann. Und dann haben wir das online gebracht und dann gemerkt, okay, da ist noch sehr viel Arbeit, sehr viel Potenzial. Damit, wenn wir das alles ausschöpfen wollen, dann müssen wir da jetzt ein paar Jahre dran arbeiten. Also, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, und dann danach, ja, wie soll das danach nachhaltig auch überhaupt weiterleben? Ja, das heißt, du musst irgendwie ein Businessmodell drumherum bauen, haben wir uns überlegt, und dann Weil über Fördermittel und Spenden, das macht nicht so wirklich Spaß.
Vielleicht zum Anschieben, aber nicht dann, um länger zu fahren.
Ja, voll, klar, genau. Mhm. Und das ist das dann, was wir gemacht haben. Wir haben also ein paar Modelle aufgeschrieben und überlegt, was sinnvoll wäre, was wir auch am besten vereinbaren können mit unserem Impact-Gedanken. Ja. Und haben dann tatsächlich angefangen, uns auch auf Fördermittel zu bewerben und damit dann den ersten Start gemacht. Genau. Okay. Also die Idee oder der Gedanke nach einem Businessmodell muss natürlich sofort dabei sein. Ne? Also wenn du nicht den total coolen Draht hast ins Ministerium oder in irgendwelche Geldgeber, wo du merkst, okay, ich kann mich hier an der Uni anstellen lassen sozusagen, ne? Ja. Und das Ding aufbauen, das wäre für uns zum Beispiel eine Alternative gewesen, ja, dass wir uns eine Uni suchen und uns da anstellen lassen und das mit einer Uni zusammenbauen, wäre auch cool gewesen, hätte aber viel länger gedauert und
aber da halt einfach diese Verknüpfung zu schaffen zwischen dem Geschäftsmodell, was man ja irgendwo dann an einem gewissen Punkt, du sagst jetzt gerade auf jeden Fall schon relativ früh, was absolut nachvollziehbar ist, im Kopf haben sollte, auch mit dem Hinblick auf die Skalierung, sich immer diese Frage zu stellen, okay, wie können wir das mit dem Impact verbinden und da einfach auf
dahinter. War auch total lustig am Anfang, weil wir halt alle drei eigentlich Naturwissenschaftler sind und keine Ahnung von Business haben. Ja? Also das heißt, du stehst dann da. Kannst du mal einen Businessplan machen. Ja, genau. Was ist eigentlich ein Businessplan? Und dann bei dem einen Fördermittel, ja, jetzt müsst ihr ein Pitch Deck einreichen. Ja, und wir haben nebenher Pitch Deck gegoogelt. Ja, was genau ist das denn jetzt? Finde ich aber ehrlich gesagt total gut, dass das so war, weil dadurch sind wir einfach aus diesem Mehrwertgedanken gekommen. Wir haben uns halt einfach überlegt, was könnte Sinn machen, wem können wir wie helfen und wie kann das Ganze nachhaltig auch noch funktionieren. Einfach mal erstmal so die Ideen, ja. Und gar nicht, das heißt, diese Unicorn-Story am Anfang wurde uns gar nicht durch irgendeine BWL-Vorlesung eingetrichtert schon von Tag 1.
Von Tag 1. Ja, das stimmt schon. Das war tatsächlich irgendwie so ein bisschen erster Tag Entrepreneurship. War das, glaube ich, so das allererste Wort, was man gehört hat. Aber das ist schon richtig. Was siehst du denn noch für Felder? Also wir hatten jetzt eher der MINT-Fachkräftemangel, obviously. Die Klimakrise hatten wir gerade so ein bisschen angesprochen. Das sind natürlich jetzt schon große Brocken irgendwann. Siehst du auch irgendwas, vielleicht auch in irgendwie, was du wahrnimmst, wo du dir denkst, hey, da könnte man auch einen Impact schaffen oder so, oder irgendwelche Themenfelder, die dir begegnen, auch in deiner Arbeit?
Also in meiner täglichen Arbeit, weiß ich jetzt nicht. Klar, viele Kleinigkeiten, aber jetzt vielleicht nicht so die großen bewegenden Dinge. Das sind halt so branchenspezifische Sachen gerade. Aber ich würde mal sagen, das nächste große Thema, was halt irgendwie uns umtreibt, was auch ein bisschen unabhängig von der Klimakrise ist, ist halt irgendwie der Konsum und der sogenannte Overshoot Day. So, ne? Also das sind einfach, gut, das sind jetzt Themen, die auch sehr, sehr groß sind und auch schon viel behandelt werden, aber das ist ein echtes Problem, sag ich mal
so. Overshoot Day?
Genau. Falls du nicht kennst, das ist ziemlich spannend. Jedes Jahr gibt es den Overshoot Day, der ausgerufen wird, ich glaube von einer Umweltorganisation, ich weiß gar nicht mehr genau welche, die halt einfach berechnen, ab welchem Tag im Jahr wir die natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht haben, die Erde nachproduzieren kann. Ich glaube, der war letztes Jahr am 17. Juli. So, das kann man erstmal so sagen lassen, weil das bedeutet, wenn wir weiter so leben, wie wir gerade leben, bräuchten wir auf Dauer dreimal die Erde, so um uns weiterhin so versorgen zu können. Ja. Und das ist, ja, also Klimakatastrophe ist das eine, ja, das wird scheiße, sind aber vielleicht, wenn man mal zynisch sagen will, sogar noch Dinge, mit denen könnten wir irgendwie klarkommen. Ja, weil dann muss man sich halt anpassen, weiß ich nicht, ja gut, Venedig geht unter, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber keine Ahnung, da wird viel Schlimmes passieren, aber wenn wir so weiterleben, wir beuten die Erde aus, doof gesagt, ne? Und da ist irgendwann Ende.
Diesen Konsum und diese riesen Mengen auch irgendwo, die am Ende, und also es ist ja gar nicht mal sozusagen nur die Menge, es ist ja auch die Art und Weise, wie diese Menge hergestellt wird. Genau. Und das, was damit einhergeht, ne?
Man kann das kondensieren auf das Thema Recycling. Wie können wir Dinge wieder in den Kreislauf reinbringen? Und ich glaube, das bringt vielleicht wieder so ein bisschen den Umkehrschluss oder den Rückschluss zu dem Impact-Thema, was wir vorher hatten. Wie kann man das in ein Businessmodell mit einbauen? Man muss, glaube ich, einfach die Kette komplett denken. Also wirklich aus dem Hockeystick einen Kreis machen, um so plakativ zu sagen. Wie kann ich das, was ich vorne reinstecke und hinten wieder rauskommt, irgendwie wieder verwerten? Oder wie kann es jemand anders wieder weiterverwerten, sodass es wieder reinkommt? Ich glaube, insgesamt muss einfach jeder zu einem Sustainable Mindset kommen. Ja, und ja. Ich glaube, es geht nicht anders. Es wird nicht anders gehen in Zukunft.
Ich finde das ist auch eine super Sache. Also aus dem Hockeystick einen Kreis machen, da irgendwo den Anschlusspunkt finden und auch irgendwo so ein bisschen größer denken. Ja? Wir haben jetzt über große Themen gesprochen. Klimakrise war jetzt eins davon, der Fachkräftemangel, den wir jetzt natürlich im Speziellen halt, wo du ja hast, aber gerade solche Herausforderungen und dann sich zu hinterfragen und zu fragen, okay, welche Mehrwerte kann ich denn jetzt darin schaffen und wie kann ich das in Verbindung bringen zu einem Geschäftsmodell, zu einem Businessmodell, was auch vielleicht finanzierungsfähig ist, wo ich auch ein bisschen länger was von habe und da auch wirklich diesen Impact weiter aufrecht zu erhalten. Ja, dann im Endeffekt aus diesem Hockeystick-Gedanken hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen daraus einfach einen Kreis.
Und das Coole, du sagst es, wir haben jetzt über sehr große Themen gesprochen, aber das Coole ist ja, diesen Gedanken, wenn man das mitnimmt, kannst du wirklich auf alles anwenden, auf jede Kleinigkeit. Ja? Auch, keine Ahnung, sei es, wenn man mal ein Geschenk für die Tante macht oder so. Ne? Einfach mal drüber nachdenken, ja, was könnte die da wirklich gebrauchen oder was könnte irgendwie dazu führen, dass das, was ich da schenke, wieder irgendwo Mehrwert kreiert. Und nicht einfach nur in den nächsten Laden gehen und halt irgendwas kaufen.
Nee, voll. Finde ich hat auch viel mit Grundeinstellung in dem Moment zu tun. Sven, ich fand es echt super spannend und ich glaube, der ein oder andere oder die ein oder andere, die da gerade bisher dazugehört hat, hat auch viel mitnehmen können. Ich finde, wir haben einen guten Abriss geschaffen und ich finde, man hat ein gutes Verständnis dafür bekommen, was eigentlich Impact bedeutet, ja, in erster Instanz, aber auch, wie man das Ganze dann im Startup-Kontext irgendwo mit integrieren und abspielen kann. Sven, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und für den ganzen Input. Und jetzt hast du noch den letzten Slot, um noch was zu sagen. Und dann machen wir Schluss mit der Folge.
Dann wird die Klappe zugemacht. Ja, danke.
Dann wird die Klappe zugemacht.
Ja, mega angenehmes Gespräch mit dir. Hat mir total Spaß gemacht. Vielleicht als Abschlussplädoyer. Ich bin großer, großer Fan vom Gründen offensichtlich. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Community ist, die einfach sehr viel bewegen kann. Und deswegen würde ich, glaube ich, einfach als letztes nochmal sagen, hey, diese ganzen Katastrophen und Probleme, die wir hier genannt haben, das sind große Probleme und für uns als Gründer Riesenchancen. Ja, einfach einen großen Mehrwert zu kreieren und das müssen wir als Herausforderung nehmen und einfach da rausgehen und die Probleme anpacken.
Anpacken, ja. Absolut. Die Probleme anpacken. So ein Ding nämlich. Sehr gut.
So nämlich, ja.
Wunderbar. Sven, danke dir, dass du dabei warst. Und an euch da draußen, danke für alle, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch bei was auch immer ihr gerade macht, noch ganz viel Erfolg. Und hören uns in der nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.